Guten Tag, ich habe Interesse an Ihrem Haus. Wann kann ich es besichtigen?
Hallo, tut mir leid, im Augenblick sind keine Besichtigungen möglich.
Warum nicht?
Es sind sehr viele Interessenten, daher vergebe ich im Moment keine zusätzlichen Termine.
Okay, kein Problem. In den nächsten Tagen werde ich sowieso ein Haus kaufen. Ich habe keine Probleme mit Geld. So, Leute, ich heiße Sebastian und euch herzlich willkommen zur 30. Ausgabe der Silberfüchse. Wer von meiner lieblichen Stimme nicht genug bekommt, der darf natürlich auch dem engelsgleichen Organ meiner besseren Seite hier lauschen. Es ist der best-dressed Immobilienmakler von ganz Ostwestfalen, der von einem Penthouse aus die ganze Skyline von Gütersloh überblickt. Os, wie ist die Luft da oben?
Hallo, erstmal, die Luft ist nicht so dünn, wie man glaubt, aber ganz gut auf jeden Fall. Wetter ist herrlich und ich habe eine super Aussicht auf die hier Industriegebäude, die ums herum hier sind und ein paar Dächer, deswegen super gut.
Ist doch schön.
Ansonsten tipptopp, genau, und ich fröne meiner neuen Leidenschaft dem Haus verkaufen. Eigentlich ja Häuser verkaufen, aber ich habe nur eins.
Ja.
Deswegen
Es ist nur Hausverkaufen.
ist es nur Hausverkauf, genau. Und wie man dem Cold Open schon, glaube ich, entnehmen konnte, wollen wir da heute mal so ein bisschen drüber sprechen, gerade was sich so auf Kleinanzeigen abgespielt hat. Ich habe dann noch so ein paar Sachen, die ich ganz gerne, glaube ich, erzählen wollen würde. Und wer gedacht hat, oder wer es schon nervig findet, ein paar Schuhe oder so einen kleinen Kleiderschrank auf Kleinanzeigen zu verkaufen. Ich kann euch sagen, ein Haus zu verkaufen auf Kleinanzeigen ist nochmal ein ganz anderes Level.
Das glaube ich dir aufs Wort, aber jetzt Kleinanzeigen und Haus, das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Also ein Haus ist für mich jetzt keine Kleinanzeige mehr, aber.
Ja, genau. In Österreich habt ihr ja keine eBay-Kleinanzeigen, ne?
Nee, das stimmt, wir haben will haben.
Genau, das
Da
viel
kannst du alles
bessere,
mit auf alles.
ja genau,
Ich will alles haben, auch Häuser und Wohnungen und Schuhe und Schreibtische.
und wie gesagt, habe ich auch schon mal gesagt, der Name ist natürlich tausendmal geiler bei euch, will haben, bringt es einfach auf den Punkt. Und hier ist, gibt es ja seit geraumer Zeit die, früher die eBay-Kleinanzeigen hießen die. Bis sich das dann so irgendwie abgekoppelt hat, warum, weshalb, keine Ahnung, die haben sich da verselbstständigt. Und seitdem gibt es halt die Kleinanzeigen. Und darüber kann man, wie bei Willhaben auch, alles verkaufen. Und das ist hier eigentlich so auch ein gängiges Mittel, wenn man ja Immobilien verkaufen will oder sonst irgendwie was, weil ist eigentlich eher wahrscheinlich so gedacht für die Menschen, die das gerne privat verkaufen wollen, ohne einen Makler dazwischen zu schalten. Aber die Makler, die tummeln sich da auch und also da wird man auch regelmäßig auf jeden Fall angeschrieben. Und das kann in Teilen auch schon echt ein bisschen anstrengend und nervig werden. Deswegen, aber das ist, du kannst natürlich auch sagen, ich mache das auf ImmoScout oder Immobilien, tralala, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Aber die wollen natürlich auch ordentlich Kohle dafür
Ja,
sehen,
okay.
damit du halt deren Reichweite nutzen kannst. Aber ja, das macht dann eigentlich, hat jetzt für mich keinen Sinn gemacht. Und daher, das lief eigentlich ganz gut über Kleinanzeigen. Und jetzt kann ich es ja verkünden, das Haus ist verkauft, in Anführungsstrichen, weil noch nicht ganz, wenn wir diese Folge releasen am Freitag, dann setzen wir dann hoffentlich die Unterschrift unter den Vertrag und dann ist das gelaufen für uns. Und
Sehr gut.
dann habe ich eine 6-monatige Kleinanzeigen-Immobilienmakler-Odyssee hinter mir mit allen möglichen, ich sag mal, wie sagt man denn so, mit allen möglichen Gefühlsebenen, die man so haben kann, wenn man etwas verkauft in der Größenordnung eines Hauses.
Ja, was letzte Preis?
Genau, also man hat von, ich komme jetzt und kaufe das Haus und von solchen Sachen bis was letzte Preis und dann so 150.000 noch mal ein bisschen runter anbieten. Ja, also war wirklich alles mit dabei und war schon auch eine Erfahrung. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde im nächsten Leben kein Immobilienmakler.
Weil ich glaube, das könnte ich auch nicht. Also das ist auch kein Job für mich. Also ich generell bin ich auch kein Verkäufer und Vertriebler. Da habe ich auch irgendwie so meine Bedenken, dass das so meine Jobwahl Nummer eins wäre. Shoutout an alle Betriebler, die uns zuhören. Das sind ja doch zumindest, glaube ich, zwei, oder?
Ich glaube schon, ne? Zwei oder drei sind es auf jeden Fall. Mhm. Ja, wie gesagt, also ich kann da auch nur einen Hut vorziehen. Ich meine das jetzt auch gar nicht so von wegen, dass der Job an sich jetzt irgendwie ein bisschen, wird ja auch gerne mal so ein bisschen verrufen, ne?
Also gerade Immobilienmakler ist so ein bisschen, hat immer so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, fischigen Beigeschmack. Hat ja immer so ein bisschen,
es hat so irgendwie immer so ein bisschen so ein Geschmäckle.
Ja, Geschmäckle, eine Note dabei irgendwie.
Ja, die wollen stimmt, irgendwie.
Nicht das beste Image wahrscheinlich.
Nee, irgendwie nicht. Genau, das trifft es eigentlich richtig gut auf den Punkt. Die haben halt irgendwie nicht das beste Image. Und ich glaube, es ist auch egal, in welcher Preiskategorie du dich da irgendwie tummelst. Auch die dann irgendwelche Millionenvillen verkaufen, die haben irgendwie auch nicht so ein richtig geiles Image so. Aber da jetzt mal so ein bisschen hinter. Man hat da ja, also so ein Immobilienmakler, das ist ja sogar ein Ausbildungsberuf. Mhm. Also zumindest meine ich das. Es ist, glaube ich, sogar oder IHK zertifiziert oder sowas hier, so handelskammermäßig.
Okay.
Möglich, ja. Also, aber auch irgendwie nicht geschützt. Also ich könnte mich jetzt auch einfach Immobilienmakler Ötz nennen und dann kommt alle her und dann verkaufe ich euch irgendwie was. Also das geht schon, aber so ein Immobilienmakler, der muss natürlich jetzt ein bisschen mehr auf dem Kasten haben als ich, der jetzt sein eigenes Haus verkauft hat und das halt auch nur gemacht hat, weil ich das Haus halt am besten kenne und noch eine Zeit lang darin gewohnt habe, was überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, da einen Makler zwischenzuschalten. Jetzt mal davon ganz abgesehen, dass die, ich sag mal, für die Arbeit, die die leisten, das wird natürlich auch ganz gut bezahlt. Ich meine, die sind natürlich hinter jedem Abschluss hinterher, ist ja klar, weil da läuft natürlich auch viel auf Provisionsbasis.
Klar, ja.
Und verstehe ich auch, dass man da schnellstmöglich Unterschriften sammeln will. Aber ja, wie gesagt, ich kann aber auch jetzt ganz gut nachvollziehen, wenn man einen Immobilienmakler, sage ich mal, beauftragt, und der halt, man das Gefühl bekommt, was macht der eigentlich so für den Verkauf? So, und dann streicht der halt schon auch eine Menge Geld ein, muss man sagen. Also beide Seiten kann ich jetzt so ein bisschen nachvollziehen und bleib aber lieber auf der Seite des Verkäufers/Käufers, also in privater Natur dann halt. Ne? Das ist mir dann tatsächlich lieber. Aber was die wahrscheinlich auch so alles so mitmachen, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich auch alles ziemlich anstrengend sein, weil natürlich auch die Immobilienmakler die Plattform Kleinanzeigen natürlich auch zum Verkaufen nutzen. Also das ist ja alles kostenlos und ja, dann da erreichst du natürlich auch viele Leute. Also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Will Haben ist, aber wenn ich die Anzeige schalte, dann steht die natürlich in der Kategorie erstmal ganz oben und dann rutscht die natürlich, je nachdem wie viele Anzeigen halt geschaltet werden, immer weiter runter und ja, je älter die Anzeige, desto weniger Sichtbarkeit, das kann man sich natürlich dann auch alles wieder erkaufen.
Genau.
Aber für ein paar Euros, ne?
Das ist ja auch bei Will Haben irgendwie lustig, du kannst auch die Anzeigen pushen, aber du hast auch die Anzeige nur maximal 30 oder 60 Tage drin und dann verschwindet sie. Dann musst du sie nochmal.
Kannst du nicht verlängern?
Nee, also du kannst sie schon verlängern, aber dann ist sie einfach mal weg.
Ah, okay.
Und musst du dann quasi nochmal neu hochladen. Also sie ist noch quasi im Hintergrund gespeichert, du sagst einfach dann wieder veröffentlichen.
Ja.
Aber dann sind halt alle 10 Ansichten oder 100 Ansichten, die auf der Anzeige drauf sind, sind halt dann weg.
Ah ja, guck. Bei Kleinanzeigen ist es so, dass du zumindest vorher, so ich glaube eine Woche vorher oder sowas, kriegst du halt zumindest eine Mail, dass die Anzeige dann jetzt so langsam verschwindet in den nächsten Tagen und dann hast du mittlerweile zumindest einfach die Option zu sagen, verlängern.
Ja, ja.
Also dann wird die aber nur nicht allerdings, dann wird die, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Will Haben ist, aber bei Kleinanzeigen ist das dann so, dass du dadurch aber jetzt nicht wieder so ein höheres Ranking hast.
Nee, das geht gegen den Einwurf von kleinen Münzen.
Genau.
Kannst du es halt pushen. Ja, das wird genau. bei Kleinanzeigen wahrscheinlich auch sein.
Ja, ich habe das dann halt immer so freitags meistens gemacht, dass ich die Anzeige dann wieder, ich glaube, das kostete irgendwie 9 € oder sowas, dass du die dann halt einmal gepusht hast. Dann wurde die wieder nach oben gesetzt. Das habe ich dann aber auch tatsächlich schon auch gemerkt, weil dann auch direkt die Anfragen wieder, wieder viel mehr geworden sind. Und ja, je länger die dann da halt drinne war.
Ja, du fütterst den Algo quasi mit Geldscheinen.
Ja, genau. Also bei Willhaben habe ich jetzt das dann jetzt auch so richtig verstanden. Man sieht auch, wie viele Aufrufe und sowas die hat, die Anzeige, ne?
Genau, also ich sehe, dass ich 10 Aufrufe habe und 2 Favoriten oder so, keine Ahnung, also wie auch immer. Ja, also du hast das dabei.
Genau, und bei Kleinanzeigen ist es genauso. Und also ich habe die, ich sag mal, unsere Immobilie habe ich natürlich in ganz Deutschland angeboten. Und ich hatte jetzt Einmal habe ich die Anzeige gelöscht aus Versehen.
Oh.
Genau, da hatte ich aber, zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, schon so um die 5000 Aufrufe oder sowas. Da war die so 2 Monate, glaube ich, online und ich war in so einem Chat. Ich hatte eine Anfrage von einem, der auch super anstrengend war und den wollte ich, ich wollte diesen Chat löschen, ich habe dann aber dummerweise irgendwie die Anzeige gelöscht.
Okay, ja.
Also bin dann mit der Anzeige quasi wieder bei null gelandet und wenn du die ungefähr dazu rechnest, dann hatte ich jetzt sowas um die, ich glaube so 13.000 Aufrufe.
Und das ist doch gut, also.
Ja, total gut, aber.
Aber wenn da halt nichts umkommt dabei und nur mühsam ist, dann, ja.
Genau, ne? Und dann hatten wir irgendwie sowas um die 300 Favorisierungen hatte ich dann jetzt. Ja, aber klar, ey, du kennst es auch, ich kenn's auch. Man wartet dann irgendwie, dass sich vielleicht der Preis so ein bisschen einrenkt oder nochmal so ein bisschen nach unten reguliert und dann schlägt man zu. Aber ja, das war dann jetzt halt bei uns, konnte ich das jetzt dann mal so lassen. Eine Preis, ja genau, einmal sind wir mit dem Preis ein bisschen weiter runtergegangen und dann ist der Preis so geblieben, dann hat sich das eben halt jetzt nochmal so ein bisschen hingezogen. Aber ey, was soll ich dir sagen? Es ist einfach, das wurden super viele Klischees halt erfüllt. Wie gesagt, du hast dann Leute gehabt, die sind nicht zum Termin erschienen, was natürlich dann auch immer super nervig ist, gerade in der Zeit. Ja, du machst dann das Haus irgendwie fit wieder, ne? Räumst dann überall auf, willst natürlich auch, dass das vernünftig irgendwie aussieht.
Ja,
ja, dann sind irgendwelche Leute gekommen, dann halt eben wieder nicht. Dann wurde ganz merkwürdig gefeilscht. Ich weiß nicht, wie oft mir Schwarzgeld angeboten wurde. da musste dann irgendwie echt so ein relativ dickes Fell haben und ich habe auch so richtig gemerkt oder wir haben so richtig gemerkt, wie wir da so ein bisschen reingewachsen sind. Ne? Man wird dann auch so, man wird dann auch nachher so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen stumpfer auch und versucht das dann, also als wir da so richtig im Flow waren, da habe ich echt gedacht so, ja, also verarschen lassen wir jetzt hier nicht mehr.
Und ja, das da wächst man dann glaube ich rein, oder? Bekommt man dann auch so mit?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, ich meine, wie gesagt, ich bin ja nun auch ein Mensch, der relativ offen ist für neue Leute und rede ja auch viel und gerne. Deswegen ist es mir wahrscheinlich nicht ganz so schwer gefallen. Aber ich kann das auch total verstehen, wenn man da sagt, ey, weißt du was, ich gebe das jetzt einem Immobilienmakler und der soll sich bitte darum kümmern und mir Bescheid sagen, wann ich zur Unterschrift erscheinen soll und dann halt weg so, ne? Aber da ist halt immer so die Frage, ich kann jetzt natürlich ganz gut beurteilen, so, ja, passt die Familie da jetzt da so in die, ich sag mal, in die Siedlung? Es ist jetzt auch nicht mehr so wie früher. Also die ist jetzt auch, da gibt's jetzt auch keine Nachbarschaftsstraßenfeste mehr oder sonst irgendwie ein Quark so, ne? Da ist eigentlich so viel, dass da jeder so seinen eigenen Turn macht. Ja, und deswegen, das kann man dann ganz gut einschätzen, wenn man sagt, okay, das ist eher so für, ja, so eine Familie mit 2 Kindern mittleren Alters, so, dann macht ihr das mal hier weiter und ja, wir ziehen dann nämlich auch weiter und jetzt ist es dann endlich mal so weit. Also knappe 6 Monate hat das jetzt gedauert und ja, ich will jetzt erstmal kein Haus mehr verkaufen.
Das kann ich mir vorstellen, aber musste ja zum Glück auch nicht mehr. Das, bin auch froh, dass das jetzt endlich erledigt ist. Ich habe, wir haben ja auch oft außerhalb des Podcasts über das gesprochen, über das quasi das, den Jammer, den du so ein bisschen hast mit dem Hausverkaufen. Das ist schön, dass das jetzt für dich jetzt mal abgeschlossen ist, das Thema. Ich glaube, dass es auch gerade über den Winter wahrscheinlich schwierig ist, ein Haus zu kaufen, weil das eher vielleicht so ein Ding ist, was man halt dann eher so, keine Ahnung, im Frühjahr macht oder so irgendwie. Also nur so jetzt gefühlsmäßig.
Ja, nee, da liegst du schon ganz richtig. Wir haben ja angefangen, das Haus dann Anfang Oktober reinzusetzen. Mhm. Und ja, da war noch das Wetter gut und der Rasen grün und ja, alles war noch so ein bisschen vorzeigbarer. Und ja, ich weiß nicht, wenn dann halt irgendwie einen Meter hoch Schnee liegt und die Leute kommen dann und gucken sich das an und alles ist nass und matschig und irgendwie dreckig, ja, dann hat man natürlich dann. Ja, dann sieht's halt auch nicht so gut aus und sowas. Das sind auch alles so Sachen, die man dann halt auch irgendwie mitbedenken muss. Ich verstehe das auch. Und wahrscheinlich so mein Rat an die, die ihr Haus verkaufen wollen, fangt da lieber mit im Frühling an und nicht im Winter.
Ja.
Also.
Ja, es ist klar, du kannst dir was mehr vom Garten vorstellen. Es ist länger hell draußen, du siehst das Haus anschauen, wirst du wahrscheinlich eher, ja, nach, ich sage jetzt mal, nach der Arbeit irgendwie und wenn es da. Wenn du dann schon im Dunkeln ankommst, kannst du das Haus auch dann nicht wirklich so gut vorstellen, denke ich mal.
Nee. Das kann ja, also wie gesagt, wir haben dann auch versucht, die Termine dann möglichst irgendwie samstags, nachmittags oder sonntags, mittags oder so, weil man da halt auch weiß, okay, da haben potenzielle Interessenten mit Kindern auf jeden Fall irgendwie mehr Zeit als jetzt irgendwie mittwochs um 17 Uhr oder sowas. Und
und das Haus ist auch im besten Licht einfach. Also das ist,
ja, auch, ist auch so.
Also eine Verkaufssache, du willst es in einem guten Licht verkaufen quasi.
Ja, genau.
Und nicht nur sprichwörtlich, sondern auch im tatsächlich guten Licht.
Ja, ganz genau. Ja. Wenn ich mir jetzt halt so die Bilder angucke, die wir bei Kleinanzeigen reingesetzt haben für den Verkauf, das ist alles noch im Sommer gewesen, dann, weil wir dann schon so wussten, okay, wir wollen das Haus verkaufen, also haben wir dann irgendwie den Vorgarten Rasen oder den Rasen gemäht und dann alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen zur Seite geräumt, vernünftige Fotos gemacht, hier mal gefegt und da mal hier irgendwie so ein bisschen was ausgebessert und ja, jetzt, wenn ich mir die Bilder jetzt angucke, weil die zum Teil auch gemacht worden sind, als das Haus noch möbliert war. Ich habe das dann irgendwann, als wir dann komplett alles raus hatten aus dem Haus, habe ich dann nochmal alles fotografiert, um damit die Leute einfach eine Vorstellung davon haben, wie es überhaupt aussehen kann, wenn nichts mehr drin steht. Dann war das so von außen betrachtet so ganz komisch. Ich habe das gar nicht mehr so. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, das. Ja. Ich hatte irgendwie dann plötzlich gar keinen Bezug mehr zu diesem Haus.
Ja, klar, wenn deine Sachen da nicht mehr drin sind, das ist.
Ja.
Ich finde das auch immer total lustig. Ich hin und wieder schaue ich mal so bei Kleinanzeigen, rutschen mir halt auch so irgendwie so Wohnungen rein und so. Also oder auch Häuser. Und ich schaue mir das dann irgendwie gerne mal an. Und habe auch letztens eins meiner Lieblingshäuser in Eisenstadt, steht jetzt gerade zum Verkauf. Also das sehe ich halt im Vorbeigehen immer wieder mal oder im Vorbeifahren immer wieder mal, das ist halt ein cooles Haus in so ein bisschen Hanglage und so ein 80er-Jahre Brutalismus-Stil so ein bisschen. Und das finde ich einfach cool, das sieht von außen cool aus und das habe ich irgendwie letztens entdeckt per Zufall, dass das verkauft wird und habe mir dann auch die Anzeige dazu angeschaut. Ich mache das manchmal total gerne und finde das dann irgendwie total lustig. Das war über einen professionellen Makler verkauft, das Haus. Da sieht das Haus natürlich dann perfekt aus drinnen. Ist auch halbwegs ausgeräumt. Also das ist, glaube ich, mit so ein bisschen bis zu teilmöbliert wird das verkauft. Aber wenn dann Leute ihre Wohnungen reinstellen dann Fotos reinstellen von der Wohnung, die sie dann weitervermieten und da ist das Bett nicht gemacht und der Kasten ist halb offen und da hängt und im Kinderzimmer kugelt irgendwie alles und denkt mir so, Leute, du willst es ja verkaufen, es soll ja nach was aussehen. Also ich will jetzt nicht dein ungemachtes Bett sehen. Hau zumindest eine Tagesdecke drüber und schau, dass die Kästen zu sind und halbwegs zumindest das Ding aufgeräumt ist und räum deine Zahnpasta weg.
Ich meine, wenn man ein Auto verkaufen will, dann wäschst du das auch vorher, sorgst
genau,
es einmal aus. Ja, ne? Klar, so eine Wohnung oder ein Haus ist natürlich nochmal was anderes, aber ja, das sollte man dann schon irgendwie machen. Also was allerdings die Immobilienmakler jetzt hier auch so machen, ich weiß nicht, ob es bei euch da auch so ist, aber die haben, ja, es wird jetzt ziemlich viel mit KI hier gearbeitet.
Okay.
in den Anzeigen. Das heißt, ja, man guckt sich so ein Haus an und das Baujahr sagt irgendwie sowas, ich sage jetzt mal als Beispiel 60er, 70er Jahre. Mhm. Und dann guckt man sich das an mit den Bildern, die da drin sind und denkt sich, wow, das sieht aber super gut aus. Mhm. Und dann liest man sich das durch und dann, ja, in so einer guten Anzeige, da steht natürlich auch drin, was am Haus gemacht worden ist, was noch gemacht werden müsste. Und dann guckt man sich die Bilder an und die Beschreibung und denkt, also das ist noch nicht gemacht, aber es sieht irgendwie gut aus. Und dann, wenn man ganz runterscrollt, kommt dann der Hinweis, ja, das sind so KI-generierte Bilder, damit man sich das besser vorstellen kann.
Okay, nee, ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen.
Ja, ja,
was mir auffällt, ist, dass manche Makler schon so eine Art 3D-Touren durchs Haus anbieten.
Ja, genau, das gibt es ja auch.
Wo dann vielleicht Fotos hochgerechnet werden irgendwie und eingerechnet werden und sowas.
Das kann man auch durchaus machen. Das ist
Aber so KI bearbeitet man, ja, natürlich genau. Logisch, dass das gemacht wird. Mittlerweile, weil ja alles mit KI gemacht wird.
Ja, absolut. Nur da ist es dann halt schon so, dass ich will jetzt nicht von Täuschung sprechen, das ist quatschig, ne? Aber wenn man sich dann so anguckt, so, weil im ersten Überfliegen von solchen Anzeigen denkt man sich, wow, das sieht ja top aus für den Preis und das ist gemacht und so. Ja, nee, die Makler, die haben halt so ein, ja, die haben, glaube ich, tatsächlich auch echt so ein Programm, womit die dann halt sagen, so hier statte mal standardmäßig aus oder sowas.
Ja, ja. Okay.
Klar, ne, die rücken natürlich dann die Immobilie dann einfach in ein besseres Licht, verstehe ich auch. Allerdings ist natürlich so eine, denke ich mir dann auch, naja, Leute, aber irgendwann kommen die Interessenten dahin, gucken sich das an und wie, wollt ihr denen das dann so verkaufen? Ne?
Das ist wie mit den bearbeiteten Fotos in den Datingportalen.
ja, ich hörte auch davon, genau. Ja. Ich war ja nie angemeldet in so einem Portal, aber muss ich mir auch, ich finde sowas ja immer eher lustig tatsächlich. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich glaube, da müsste ich mal meine Kollegin fragen. Die hat nämlich viel Erfahrung damit und die hat auch so ein, zwei Sachen erzählt, wo sie meinte so, Alter passte nicht, Größe passte nicht, Gesicht passte nicht. Also ich glaube, das ist auch schon ein ziemlich großes Phänomen, aber ja, wie gesagt, ich habe da keine Erfahrung mit.
Ja.
So. Also, ja, guck.
Ja, schön, aber womit wir beide gerade Erfahrungen haben, sind Bond-Filme, die wir gerade gerade schauen.
Richtig, ganz genau. Aber bevor wir da hinkommen, hat meine Frau was zu meckern gehabt.
Ja, Meckerecke, entschuldige.
Tanjas Meckerecke. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass wir bei Marc Benecke waren, dem bekanntesten Kriminalbiologen des Erdballs. So tituliert zumindest irgendjemand ihn mal. ich weiß gar nicht, ob er wirklich der weltbekannteste ist, aber ist auch egal. Und bei dem waren wir ja bei einem Vortrag und ich hatte ja erzählt, dass das Thema des Vortrags hieß Insekten auf Leichen. Und ich habe fälschlicherweise behauptet, dass das Würmer sind, die da auf der Leiche abgelegt werden oder nachher zu Würmern werden, das sind selbstverständlich Maden und natürlich keine Würmer. Ja, die Schmeißfliege, die kommt dahin, die legt die Eier und daraus werden Maden und keine Würmer.
Genau.
Und
ist ja klar.
Ist ja klar, sowieso. Und eine Sache noch, die anderen Vorträge von Marc Benecke sind weitaus blutiger. Das sollte ich noch sagen.
Okay, danke Tanja.
Danke Tanja, das war's von Tanjas Meckerecke.
Sehr schön. Aber Tanja hab ich ja auch ein bisschen zu verdanken, dass sie dich mit den Bond-Filmen jetzt quasi auch wieder angesteckt hat, ein bisschen.
Ja, da ist auf jeden Fall, also du bist schuld und Tanja ist tatsächlich auch schuld. Ja, genau. Nee, sie hat dann deine Idee aufgegriffen und meinte, wir müssen das jetzt mal machen. Und ja, dann sind wir jetzt mit angefangen und wir machen auf jeden Fall noch ein Bond-Special, das sei schon mal an dieser Stelle verraten, aber wir können gerne schon mal so ein bisschen über die ersten Sean Connerys sprechen, du bist ja noch mal sehr viel weiter. Wir sind jetzt gestern mit dem sehr unliebsamen George Lazenby angefangen.
Okay.
Und ich muss tatsächlich gestehen, ich bin drauf und dran, den echt nicht zu Ende zu gucken.
Wirklich? Okay.
Ja, also wäre scheiße, machen wir, glaube ich, es sind jetzt noch anderthalb Stunden. Ist ja auch so, Ich glaube, der war bis der eine mit sag mal schnell, eine ganze Zeit lang war auf jeden Fall der George Lazenby Bond der längste.
Das stimmt, der war, glaube ich, im Schnitt, ja, die sind ja so um die 2 Stunden immer gewesen.
Genau, und der, wenn ich Netflix glauben kann, dann war der mit Abspann jetzt, oder ist der mit Abspann 2 Stunden 22?
Kann gut sein. Es hat dann bei Pierce Brosnan angefangen, dass sie so ein bisschen so 2 Stunden 10 ungefähr geworden sind.
Genau, und ich glaube, der, kann das sein, dass der letzte mit Daniel Craig der längste ist?
Das kann gut sein, die sind ja dann alle, also die Daniel Craig sind ja alle, glaube ich, mindestens 2,5 Stunden, glaube ich.
Ja, ja, genau. Also das war auf jeden Fall meine ganze Zeit lang. Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, völlig uncharismatischer Darsteller. Ich meine, immerhin haben sie die Stimme von Sean Connery behalten, die deutsche Stimme.
Okay, also das wollte ich auch fragen, ihr schaut auf Deutsch, oder?
Ja, wir schauen auf Deutsch.
Okay, ja, dann ist das ganz cool, weil ich bin ja beim Englischen geblieben.
Genau, du bist bei Englischen geblieben.
Dass wir auch ein bisschen so den Vergleich dann haben.
Auf jeden Fall, weil dann mir ist dann nämlich eine Sache aufgefallen. In der deutschen Synchronisation heißt es in den ersten Filmen nämlich nicht Spectre, sondern da ist es das Phantom.
Ja, genau. Das haben sie dann geändert. Da war es noch Phantom, genau. Ja.
Genau, und ich meine im vor Lazenby, also wie heißt der nochmal? Im Dienst ihrer Majestät?
Im Geheimen? Müsste der sein, ja.
Ja, genau. Und davor, glaube ich, da haben sie, glaube ich, angefangen mit Spectre. Nur mir ist aufgefallen, dass wir, glaube ich, den Fehler gemacht haben, Diamantenfieber, der kommt ja danach erst, ne? Also laut Reihenfolge, erst kommt im Geheimdienst ihrer Majestät und dann kommt eigentlich erst Diamantenfieber.
Boah, müsste ich jetzt mal die Reihenfolge schnell aufrufen, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz...
Weil wir haben erst Diamantenfieber geguckt und jetzt gucken wir im Geheimdienst ihrer Majestät. Mhm. Und dazu hatte ich mir bei Wikipedia nämlich ein bisschen was durchgelesen. Die wollten nämlich diesen Darsteller-Switch von Lazenby oder von Connery zu Lazenby, wollten die eigentlich in dem Film mit so einem Intro quasi anfangen. Da ging es um so eine Gesichtsoperation.
Genau, ja,
genau. Genau, und... das war nämlich in Diamantenfieber, weil der Darsteller von Blofeld, der hat ja auch gewechselt.
Ja, der hat ja auch ein paar Mal gewechselt.
Genau, der hat ein paar Mal gewechselt. Ja, ja. Jetzt im Geheimdienst der Majestät ist ja Telly Savalas. Wer den noch kennt, das ist der Glatzkopf aus Kojak.
Genau, ja, das ist Kojak. Richtig.
Genau. Aber lass uns noch mal kurz bei Sean Connery bleiben. Die ersten Filme mit ihm. Also wie gesagt, die habe ich jetzt durch. Wir sind jetzt bei George Lazenby und dann geht's weiter.
Okay, ja, nee, also die Erscheinung, das war schon so, dass das George Lazenby quasi eingeschoben wurde und dann Sean Connery nochmal zurückkam mit Diamantenfieber.
Ja, okay, weil Diamantenfieber haben wir dann jetzt nämlich geguckt.
Okay, da habt ihr den zu früh geschaut, ja.
Dann haben wir den zu früh geschaut, genau.
Ja. Also Netflix hat auch die richtige Reihenfolge, theoretisch. Also dann habt ihr den einfach vorgezogen, aber ist ja auch okay.
Ja, muss ich nochmal von neuem anfangen, oder?
Ja, solltest du. Und ihr solltet euch beeilen, denn die sind ja nur bis 20. April,
habe
ich jetzt gesehen. Deswegen bin ich jetzt quasi auch dabei, dass ich jetzt so ein bisschen jetzt durchballer durch die Pierce Brosnan Bonds. Ich bin schon bei Pierce Brosnan angelangt, bin jetzt schon beim letzten, bei Stirb an einem anderen Tag, Die Another Day, schon angekommen.
Das ist doch, ich warte mal ganz kurz, Diamonds Are Forever. Ja, tatsächlich, wir haben tatsächlich Diamantenfieber vor George Lazenby geguckt. Okay, naja, gut, naja, okay. Aber, die Filme bauen ja dann doch schon inhaltlich immer wieder aufeinander auf. Ich hatte das gar nicht mehr so...
Ja, das hatte ich auch nicht mehr so im Kopf. Also es hört dann später ein bisschen auf, aber so stimmt schon. Also dieses Spectre und Blofeld zieht sich so ein bisschen durch. Also, ja. Also vor allem Spectre mit den Bösewichten, die dann die Nummern tragen, also Nummer 1, Nummer 2,
ja, genau.
Nummer 9 und so, das zieht sich so ein bisschen durch, hört dann aber nach Sean Connery eigentlich auf.
Ah, okay, dann bin ich ja mal gespannt.
Also hört bei Sean Connery auf. Bei Sean Connery gibt es dann noch einmal einen Bezug auf Blofeld, der aber nicht namentlich genannt wird, sondern nur im Cold Open quasi nochmal vorkommt. der so den typischen Anzug und die Glatze hat von Blofeld, glaube ich, und auch ja. eine Katze dabei hat, aber nicht Blofeld genannt wird und auch im Abspann nicht als Blofeld bezeichnet wird.
Ah, okay, gut. Ja, dann bin ich aber gespannt.
Da gab es irgendwie rechtlich Probleme oder sowas, die konnten den Namen dann nicht verwenden, aber es ist offensichtlich Blofeld, den der Roger Moore nochmal quasi endgültig abserviert.
Ja, wie gesagt, ganz interessante Facts gibt es auf jeden Fall nochmal, aber wie gesagt, das machen wir nochmal in einem schönen Bond-Special. Ich bin hier auch gerade auf jamesbond.de, das ist ja hier so die Seite, wo ich mal vorher hätte gucken sollen.
aber ich finde es interessant, dass du George Lazenby immer noch so langweilig oder schlecht findest irgendwie, weil das ist ja einer, der in der Nachbetrachtung um einiges besser geworden ist. Also der Film ist ja 1969 im Geheimdienst Ihrer Majestät mit George Lazenby, der ist nicht gut angekommen.
Ja, genau, also der war irgendwie finanziell war er erfolgreich, aber die Leute mochten ihn nicht.
Ja, nee, der war auch finanziell gar nicht so erfolgreich, glaube ich. Ich glaube, das war einer der, nee, Blödsinn, der war noch erfolgreich, das stimmt, aber die Leute mochten ihn nicht und der war ja, was ihm aber quasi anzurechnen ist, ist, dass der ja einer ist, der sehr körperlich gespielt hat und die Stunts großteils selber gemacht hat.
Ja. Genau. Also der ist nachher in so Hongkong Kung-Fu-Filmen und so viel aufgetreten.
Ja, okay, ja.
Der war dann in Asien ganz viel unterwegs, weil der hatte nämlich vor James Bond, schauspielermäßig hat er gar nichts gemacht, nee,
der war nur in
irgendwelchen Werbespots.
Australischer Dressman, glaube ich, oder?
Genau, das habe ich mich auch im Wikipedia-Eintrag, dachte ich so, was ist das eigentlich für ein geiler Beruf?
Dressman.
Du bist Dressman. Ja. So, was ist denn da los? Das ist, ne, so müssen wir mal wieder reaktivieren, so Leute, die Dressman sind.
Ja, stimmt.
Ne?
Stimmt. Also, aber das ist ja lustig, weil das ist eigentlich einer, der in der Nachbetrachtung.
Shoutout an Ruck Taylor.
Ja, Ruck Taylor, ja, stimmt. Der ist auch ein Dressman.
Der ist auf jeden Fall ein Dressman.
Ja, Fabian ist Dressman.
Fabian ist absoluter Dressgott.
Ja. Dressgott.
Dripgott. Dressgott, genau.
Ja. Aber George Lazenbys Bond-Darstellung wird ja im Nachhinein, also vor allem der Film wird ja eigentlich im Nachhinein oder jetzt in der Nachbetrachtung ist der eigentlich bei vielen in der Gunst gestiegen.
Ja, habe ich auch gelesen, genau.
Ich kann es verstehen vom Plot, aber ich finde jetzt ihn selbst als Darsteller auch nicht so sonderlich charismatisch, wobei ich fand den Eröffnungsgag von ihm dann schon irgendwie sehr cool, den fand ich auch als Jugendlicher schon oder als Kind schon cool, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Als ihm da im Cold Open dann die Frau davonfährt mit dem Auto und er sich dann zur Kamera dreht und sagt, das wäre dem anderen Typen nicht passiert.
Ja, genau. Ja. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln gestern.
Aber generell ist seine Darstellung schon ein ziemlicher Bruch von Sean Connery, denn er ist ja da sehr mit seinen Rüschenhemden unterwegs und im Schottenrock auch einmal, während Sean Connery ja immer im klassischen Smoking und Anzug mit und Hut unterwegs war.
Genau, und er hat, wo er in die Schweiz fährt mit dem Zug, da hat er auch so ein, für mich hat das schon so ein bisschen Sherlock Holmes-Vibes.
Ja, absolut, ne?
Da hat er diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen halben oder diesen Viertel, dieses Viertelmäntelchen da über den Schultern drüber,
ja, mit genau,
seiner Pfeife und so.
Art Cape.
Genau, wobei er da ja auch jemanden anderes quasi darstellt, aber
ja, genau.
Ich weiß nicht, also so richtig zünden will er noch nicht. Mal gucken, wir gucken heute den Rest auf jeden Fall weiter. Ich hatte kurz überlegt, aber ist dann irgendwie auch nicht richtig. Dann durchziehen halt. Ja.
Ich bin dann auch schon gespannt, was du dann zum Roger Moore sagst.
Ich glaube, Roger Moore habe ich dann immer noch so, weil das ist ja für mich irgendwie immer so dieser schlitzohrige Bond gewesen. Ja. Und mal gucken, wie der sich so macht. Ja. Ich freue mich total auf Timothy Dalton.
Ja.
Weil ich immer noch in Erinnerung habe, dass das auch gute Filme waren auf jeden Fall. Mhm. Leider auch nicht so ein geliebter Bond-Darsteller.
Das stimmt.
Ich mochte den ja eigentlich immer ganz gerne. Mhm. Und ja, ich würde sagen, eins der besten Bond-Themes, Living Daylights, finde ich immer noch mit auf jeden Fall überragend. Aber wie gesagt, wir sind schon im Bond-Special jetzt eigentlich.
Ja, wir sind eigentlich schon fast hin, da
dürfen wir genau, nicht zu viel aber vorwegnehmen. Ich muss noch.
Kleiner Spoiler fürs Bond-Special, ich finde Timothy Dalton auch underrated als Bond.
Ja. Genau, weil der hatte nämlich in meiner Erinnerung, ich werde es ja jetzt wieder auffrischen auf jeden Fall, aber in meiner Erinnerung war der nämlich auch so ein bisschen so der Ernstere, der seinen Beruf dann auch mal wieder ein bisschen ernster genommen hat.
Absolut, so, ja. Also da gibt es auch ein bisschen eine Geschichte dazu, da habe ich mich auch ein bisschen dann reingelesen. So der Wechsel von Roger Moore auf Timothy Dalton und dann auf Pierce Brosnan, da gibt es ein paar nette Stories dazu, dass aber dem will ich jetzt, wie gesagt,
nicht, ja, genau, lass uns da nicht vorgreifen.
Unserem Special vorgreifen,
ja,
aber
genau.
Nur eben gesagt, so, nur so viel als Spoiler, Timothy Dalton finde ich auch unterbewertet als Bond und die Filme sind auch auch ein bewusster Bruch fast zu den Roger Moore Bonds gewesen und auch schon ein bisschen Vorgeschmack auf einen späteren Bond-Darsteller, wenn man das jetzt so in der Nachbetrachtung aller Bond-Filme so anschaut.
Ja, würde ich auch so sagen, genau.
Ja. Wie gesagt, ich bin ja schon bei Pierce Brosnan angelangt, bei Stirb an einem anderen Tag. Und dann kommt schon Daniel Craig dran.
Ja, dann kommt schon Daniel Craig. Wie gesagt, Pierce Brosnan, ja, GoldenEye. Aber wie gesagt, Bond-Special incoming. Mhm. Pierce Brosnan, apropos, ich habe jetzt am Sonntag, weil es gibt ja selbstverständlich noch eine ganze Reihe von Filmen, die meine liebe Frau noch nicht gesehen hat. Mhm. Unter anderem Dante's Peak.
Wirklich?
Ja. Genau, den kannte sie.
Okay.
Ich glaube, den kannte sie so vom Namen her. Und ist auch einer meiner Lieblingskatastrophenfilme. Der kam ja dann auch relativ zeitgleich mit diesen, mit eigentlich dem absurderen Volcano zusammen.
Ja, stimmt, die kamen, ja.
Die kamen ja irgendwie so relativ zeitgleich. Mhm. Das war ja so die Phase von diesen ganzen Katastrophengeschichten.
Da war, genau, das war so dieses Ding, so, welche Naturkatastrophen können wir noch alle machen? Wir haben Twister, wir haben Vulkan, genau. Was können wir noch alles machen?
Deep Impact hat sich dann, Deep Impact war ja dann so das Pendant zu Armageddon. Dann war ja noch, wie hieß der denn nochmal, wo sie sich in die zum Erdkern durchgebohrt haben? Mann, ja, fällt mir jetzt auch der blöde Film hier ein, gibt's doch nicht.
Ich weiß, welchen du meinst.
Weißt du, was ich nicht meine?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Genau, Deep Impact ist da, wo der Meteor quasi auf die Erde knallt und das andere ist, weiß ich nicht. Reiche ich nach. Ich habe den aber auch erst vor kurzem wieder gesehen und dachte, ach Mensch, was war das doch wieder für eine schöne Kinozeit damals.
Ja, ich glaube, ich habe auch gerade überlegt, ob ich Dante's Peak zuerst auf Videokassette gesehen habe oder auch im Kino war damals. Aber ich glaube fast, dass ich den im Kino gesehen habe mit meinen Eltern.
Ja, also ich definitiv im Kino. Mhm. Ich habe den definitiv im Kino gesehen. Ich glaube, ich habe jeden quatschigen Film irgendwie im Kino gesehen, den es in dem Jahrzehnt da irgendwie gab. Alles Mögliche. Volcano habe ich auch geliebt. Ich finde den auch heute noch super. Mhm.
Volcano habe ich nie gesehen, weil ich eben Dante's Peak gesehen habe.
Irgendwie
habe ich mir damals schon gedacht, okay, einer davon reicht.
Ja, dann solltest du dir Volcano nochmal angucken, doch, weil der, ich sag mal, thematisch natürlich, der Name sagt's.
Ja.
Na, da spielt ein Vulkan eine große Rolle, aber das Ganze spielt sich dann halt eben in der Stadt ab. Mhm. Und da muss dann Tommy Lee Jones zusehen, dass er da die Leute gerettet bekommt. Und habe ich schon immer drauf gestanden auf solche Filme. Ich fand auch damals Erdbeben mit Charlton Heston. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Das ist so ein Film, den ich, glaube ich, als Kind im Fernsehen gesehen habe.
Ja, mit Sicherheit, Sicherheit. Ja.
Ist das der auch die echten, nicht die, hat der nicht sogar echte Bilder von diesem großen L.A.?
Das kann Erdbeben sein, verwendet? Ja. Dass sie die da so mit reingeschnitten haben. Aber das ist auch einer dieser Katastrophenfilme. Der ist heute noch gut, tatsächlich. Mhm. Also selbst die Effekte und alles, weil es musste ja alles praktisch gemacht werden. Mhm. Und da war eben halt noch nicht viel mit irgendwelchen Screens oder sonst irgendwelchen Gedöns und
Schlechten CGI-Effekten, wie bei manchem Pierce Brosnan Bond.
Aua. Ich sag nur hier die Tarnvorrichtung von seinem Auto. Das ist ja, glaube ich, die Welt ist nicht genug oder so.
Nee, das ist Stirb an einem anderen
Tag. Das Stirb an einem anderen Tag, ja. Das kann,
ja, da gibt es aber noch eine schlimme Szene als die.
Ja, da gibt es einige schlimme Szenen, deswegen. Aber ja, da können wir noch mal drüber sprechen. Ich habe gesehen, du warst auf dem Hip-Hop-Ball.
Ja, stimmt. Ich wollte gerade die Rutsche legen, dass ich mir auch den feinen Zwirn wie James Bond angelegt habe. Ja. Und auf dem sechsten Wiener Hip-Hop-Ball war. Lustigerweise außerhalb der Ballsaison. Die Ballsaison ist ja eigentlich, endet ja mit dem Aschermittwoch, wie wir Konnoisseure des Faschings wissen, im Gegensatz zu anderen Podcastern, die sich da nicht so gut auskennen.
Shoutout.
Shoutout. Ja, ich war am 6. Wiener Hip-Hop-Ball im Palais Niederösterreich auf drei Sälen quasi dort aufgeteilt, gab es verschiedene Bühnen und Bars. Überall haben Hip-Hop-DJs aufgelegt und das war wirklich eine Ballveranstaltung, sprich man musste wirklich im feinen Zwirn erscheinen, also die Damen im Abendkleid, auch nicht zu kurz, sondern wirklich Abendkleid, also knöchellang. Knöchellang war so das kürzeste Erlaubte in Wahrheit. Wobei es waren ein paar Mädels dort, die dagegen verstoßen haben und kürzere Kleider anhatten, aber wirklich niemand hatte dort irgendwie ein Mini-Kleid an oder so. Und die Herren mussten tatsächlich wirklich im Anzug kommen und mit Fliege. Also Fliege war auch quasi Dresscode.
Kannst du aber, eine binden? Kannst du eine Fliege binden?
Nee, ich habe so eine fertige. Ich habe die Fliege von meinem vom Hochzeitsanzug meines Vaters getragen.
Oh, schön. Ja,
der hat mich im Smoking geheiratet. Den Smoking habe ich auch. Den habe ich von ihm quasi geerbt für die Hochzeit meines Cousins. Musste damals auch, glaube ich, die Hose ein bisschen abändern lassen. Habe auch die Fliege noch dazu, also die mein Vater damals getragen hat. Die Fliege habe ich jetzt eben auch zu meinem normalen Anzug getragen.
Ja, sehr aber gut. Ich habe nämlich auch im Smoking geheiratet.
Was meinst du?
Ich habe auch im Smoking geheiratet.
Ja, sehr schön.
Ja, genau. Ja, ich hatte tatsächlich auch, ich habe mir bei Kleinanzeigen, damals noch eBay-Kleinanzeigen, habe ich mir für 50 Euro einen Smoking gekauft, wo ich dachte, der würde mir passen. Der war ja slightly zu groß, aber ja, den habe ich dann zum Änderungsschneider gebracht. Der hat mir den dann perfekt angepasst und Fliege gekauft. Weil binden kann ich die auch nicht und dann habe ich im feinen Zwirner geheiratet. Ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen?
Nee, alles gut. Wie gesagt, und zum feinen Zwirn war auch verpflichtend, also mehr oder weniger verpflichtend, Sneakers zu tragen.
Ah, wie geil.
Und da haben sich auch fast alle dran gehalten. Es gab schon den einen oder anderen, der klassische Abendschuhe dazu anhatte. Und auch die Frauen. Bei den Frauen war es auch erwünscht, dass sie Turnschuhe tragen zum Kleid.
Und Kappen waren auch. War ja früher immer so eine verpönte Kombi, ne?
Ja, aber da war das, also bei den Frauen hat es wirklich, also ich habe wirklich fast keine Frauen gesehen, die hochhackigen anhatten. Bei den Männern war doch der ein oder andere dabei, der abend klassische Anzugsschuhe anhatte, also Lederanzugschuhe trug. Und ich muss jetzt schon, also Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich war schon der mit den besten Schuhen auf dem ganzen
Hip-Hop-Ball. Ja, die Frage hat sich jetzt für mich überhaupt nicht gestellt, tatsächlich. Also da bin ich jetzt einfach von ausgegangen.
Weil es waren doch, also ich hatte die Elver Jordan Columbia an, also die weißen.
Das ist natürlich auch, das muss man jetzt wieder sagen, für alle, die jetzt nicht wissen, was es mit dem Jordan Elver auf sich hat. Der hat nämlich, wie heißt es denn eigentlich in Deutsch?
Lackleder.
Lackleder, so. Perfekte Kombi, super.
Und das ist halt der Tuxedo-Schuh, also den hat Tinker Hatfield, der Designer, der den Schuh designt, auch mit dem quasi, mit der Vorgabe von Michael Jordan quasi so designt, denn Michael wollte einen Schuh haben, den er am Court tragen kann, aber den man auch zum Tuxedo, also zum Smoking anziehen kann.
Ja, perfekt.
Genau, und den habe ich dann,
Was gab es denn sonst so an den Füßen?
Ja, das ist es eben. Es gab echt einige Leute, es gab den ein oder anderen Skechers am Schuh, am Fuß.
Den hast du direkt ein Beinchen gestellt, oder?
Ja. Ja, danke. Also wirklich, wirklich, und vor allem diese schrecklichen Skechers, diese Air Max Skechers, diese Pseudo-Air Max, die aussehen wie die Air Max.
Okay.
Ja, wie der 1er Air Max. Ja. Und auch einige, die, also ganz viele so diese Designer-Sneaker, also so, die dann Marco Polo oder Tommy Hilfiger Sneaker anhatten. Was jetzt für mich auch nicht, ja, also.
Es fällt jetzt irgendwie nicht so richtig unter Sneaker, ne?
Ja, so, mein, es ist per se, per Definition ja, aber es ist jetzt für mich kein Sneaker-Sneaker. Ja. Also das ist
Nee. Gab es denn irgendwie auch, wo du gesagt hast, ach, guck mal an, oder?
Es gab schon den einen oder anderen, der jetzt einen coolen Air Max 1 am Fuß hatte. Was habe ich noch gesehen? Dreier Jordans, Einser Jordans, und auch bei den Mädels den einen oder anderen Vomero, was ich auch irgendwie lustig fand. Also,
ja, okay. Aber die Frauen und Mädels des Abends, die werden drei Kreuze gemacht haben, dass sie dann nicht in hohen Hacken absolut, da rumlaufen
absolut,
mussten. Ne? Das ist ja richtig geil dann.
Oder auch, viele, viele weiße und schwarze Air Force Ones.
Ja, ich meine, so ein All Black oder All White, der kommt natürlich auch dann immer ganz gut. Das passt ja auch irgendwie perfekt dazu.
Ja.
Ne?
Ja.
So. Wobei ich eher, glaube ich, zu einem 1er Jordan Low, weil der nochmal so ein bisschen,
das war mehr so Low-Profile. Meine zweite Option als Schuh, also der Metallic Navy 1er Low.
Ah, ja, guck.
Der auch, also zum blauen Anzug natürlich perfekt passt, aber ich war dann doch immer gedacht, okay, nee, wenn nicht kleckern, sondern klotzen, dann ziehe ich den Elfer Columbia an.
Also ja, nur mal ganz kurz hier Sneaker-Nerd-Talk kurz. Ich möchte gerne einen 1er Air Max haben.
Okay.
Habe ich mir jetzt überlegt, möchte ich gerne haben. Am liebsten einen von den OG-Colorways.
Ja.
Und da spricht mich eigentlich auch nur der Obsidian an, der blaue.
Okay, ich hätte jetzt eher per se an den roten gedacht.
Ja, ich weiß, der rote und der blaue, aber irgendwie ist mir das dann doch, ich weiß auch gar nicht warum, aber das ist mir dann irgendwie so ein bisschen zu, ja, weiß ich nicht, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich finde ja den, ich glaube, der andere läuft ja unter Navy, ne? Wenn ich mich nicht irre, wobei er auch unter Obsidian läuft. Ich habe da so den Unterschied noch nicht so ganz geschnallt. Auf jeden Fall sehen die Schuhe alle gleich aus. Also ob er jetzt Navy heißt oder Obsidian. Aber da passt das mehr so ein bisschen von der Aufteilung der Farben und so. Gefällt mir irgendwie besser.
Okay.
Und es ist noch ein OG-Colorway, von daher.
Ja.
Ansonsten bin ich ja gerade jetzt hier ganz viel dabei, mir die beiden Bücher reinzufahren.
Ja, sehr schön.
Da lese ich eigentlich so jeden zweiten bis dritten Tag immer mal so wieder durch und habe jetzt auch schon ein paar Sachen doppelt gelesen und ja, bockt schon dann irgendwie, ne? Wenn man dann so sieht, was man so selber auch schon so mitgemacht hat von der Zeit her.
Ja, ja.
An Dinge, an die man sich überhaupt nicht mehr erinnert. Dann kriegt man schon wieder Lust. Deswegen mal gucken, wie der so an meinem Fuß aussieht. Ist ja generell jetzt eigentlich nicht so ein Schuh, den ich oft habe. Aber Tanja hat ja schon seit Ewigkeiten einen.
Okay.
Das ist auch total witzig eigentlich.
Sehr schön.
Den habe ich hier vor ein paar Jahren geschenkt, so einen rosanen. Richtig, richtig schönes Ding. Und der hat, glaube ich, schon 5 oder 6 Wäschen überstanden. Und Tanja trägt den immer noch gerne. Also
die
passt auch. Ich finde, bei Frauen sieht das auch super gut aus.
Ja, der Bubble hält
super,
die Wäschen aus?
Ja,
okay.
Hält er aus. Also, wie gesagt, ist jetzt auch schon ein älteres Modell.
Ja.
Aber da bröckelt nichts und die Sohle und so ist alles noch tipptopp.
Okay,
cool. Also, wie gesagt, wenn sie den anzieht, dann wird er auch genutzt, angezogen. Also nicht irgendwie so, ist jetzt kein Schönwetterschuh, sondern von daher, den schmeißt sie dann einfach mit in eine Waschmaschine und ja. Dann sieht das Ding wieder neu aus. Ich wollte ja sowieso ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber beim Sneaker-Cleaning, da wollte ich mal den Jägermeister jetzt hinschicken. Weil wir haben ja demnächst auch wieder so ein kleines Zusammentreffen, ne?
Ja, das stimmt. Das steht im Raum.
Genau. Da dachte ich, wenn wir schon mal auf so eine Sneaker-Messe gehen, alle Mann, dann wenigstens mit coolem Schuhwerk.
Ja, das stimmt.
Und nicht mit Zeug, was man da sowieso wahrscheinlich mehrfach sehen wird.
Stimmt. Bin ich auch noch am Überlegen, welche Schuhe ich da dann anziehen werde.
Ja, du hast ja ein bisschen Auswahl.
Ja,
du bist ja jetzt durch mit deinen Jays.
Jetzt bin ich durch mit meinen Jays, obwohl ich heute wieder Jays anhabe, aber ich bin jetzt grundsätzlich mit meiner All My Jays-Liste durch. Ich habe alle meine Jordan-Modelle angehabt.
Ja, aber der letzte, den du jetzt hattest, der 1er, der grüne, das ist so ein schöner Schuh.
Ja, der ist wirklich schön.
Ne?
Ja.
Wie gesagt, also der gerade, ich finde ja das mit dem goldenen mit dem
das R, Wings-Logo in Gold, ja.
Ja, das Wings-Logo in Gold, das sieht mega gut aus, finde ich, und das passt alles.
Das schön, dass du es ansprichst, denn heute habe ich den nächsten 1er Jordan bekommen.
Ah, okay.
Ich habe mir den vom All-Star, der zum All-Star Weekend rausgekommen ist, jetzt im Sale gekauft. Der hat ja auch das goldene Wings-Logo oben und das graue.
Ach, meinst du diesen grauen?
Ja, genau, mit dem grauen.
Ah, ja, ja,
das graue Harry Suede, wirklich, wirklich super Harry Suede. Superhartiges Suede-Leder.
Ja, ja, den mochte ich auch sehr gerne, ja.
Ja, ja, und den habe ich mir jetzt, der kommt jetzt schon langsam in die Sales und da habe ich, konnte ich ruhig sitzen bleiben und warten, bis der in den Sale kommt.
Ja,
und
perfekt.
Ja. Gegönnt, der ist heute gekommen, auch super schöner Schuh, werde ich demnächst, schicke ich ein paar Fotos rum.
Ja, mach mal. Ja. Apropos ruhig sitzen, so auf so einem Moped sitzt man ruhig, oder?
Da sitzt man ruhig, denn vor allem, aber ich bin ruhig im Auto gesessen an der Ampel und da ist mir was aufgefallen. Das ist ja wirklich hier schon der Überleitungskaiser Oos. als hättest du das irgendwo abgelesen.
Als könnte ich deine Gedanken lesen.
Mhm. Ich bin letztens ins Fitnessstudio gefahren und bin an der Ampel zu stehen gekommen und vor mir stand so ein Typ auf einem Moped. Also jetzt, das ist so ein, bei uns sind das, nennen die sich Gartschupfer. Ich weiß nicht, wie die bei euch heißen, aber das sind Derby ist die Marke, so ein Motocross-Motorrad, aber halt auf Moped getrimmt, also das nur 50 km/h maximal oder 45 km/h fahren darf und das rote Tafel hat bei uns. Und es ist ja total lustig, also die waren bei mir früher verpönt, weil wir in meiner Jugend waren wir halt so die coolen Skater, die halt dann, mit Vespas gefahren sind und dann die Gartschupfer waren so die Typen, die wir nicht leiden konnten.
Okay, Gartschupfer ist dann, also sagen wir es mal so, für ganz einfach erklärt, es sieht aus wie ein Motocross-Motorrad.
Ja, genau, aber hat aber 50 Kubik.
Und ist super laut.
Ist sehr, sehr... nicht nur super laut, sondern auch sehr hochfrequent laut.
Ja.
Hört sich an wie so eine Mücke.
Ja, ich weiß jetzt so ziemlich, was du meinst. Hier nennt man das auch gerne mal Zwiebacksäge.
Zwiebacksäge finde ich gut.
Ja,
das
genau.
trifft's auch.
Ja, genau. Ja. So, zumindest früher hat man sowas so genannt, wenn die so mit ihren Dingern um die Ecke gekommen sind. Ja, genau. So eine Zwiebacksäge ist das.
Ja, genau.
Sehr schön. So ganz
heißen schön. Bei uns Gartschupfer deswegen, glaube ich, weil du mit denen maximal in den Gart schupfen kannst und über keine Rampe irgendwie springen kannst.
Achso, okay. Ja, das ist auch gut. Ja, aber naja, guck.
Ja, und der stand an der Ampel eben vor mir und du kennst das Ding ja von den Motorradfahrern, die grüßen sich ja immer, wenn sie sich auf der Landstraße
sehen. Natürlich, ja.
Und auf einmal fängt der Typ an, es war ein Jugendlicher natürlich, weil der so ein rotes Tafel eben hatte, auf seinem 50 Kubik Moped-Gartschupfer, und fängt an, den Motorradfahrer zu grüßen, der ihm entgegenkommt. Und der hat völlig verdutzt, ich glaube, er hat zurückgegrüßt und der hat das dann nochmal gemacht, weil der ist dann denselben Weg quasi entlang gefahren nach der Ampel. Und dann kam noch ein Motorrad vorbei, auch ein großes Motorrad, also so eine, keine Ahnung, Aprilia-Rennmaschine. So eine schwere Maschine. Und den hat er auch gegrüßt und der hat aber, glaube ich, nicht zurückgegrüßt, aber fand ich sehr witzig. Und man dachte, okay, scheinbar grüßt man als Mopedfahrer auch den Motorradfahrer.
Ja, wahrscheinlich der Motorradfahrer hat sich gedacht, was will er denn jetzt?
Wahrscheinlich, ja.
So nach dem Motto, der Typ auf seiner Zwiebacksäge, aber ja, keine Ahnung. Es scheint so, als wenn es reicht, wenn man irgendetwas Zweirädriges, Motorisiertes unterm Hintern hat. Da kann man sich grüßen. Ich meine, ist ja hier so, wenn man hier in der Gegend zum Beispiel läuft und es kommt einem ein anderer Läufer entgegen,
ja.
Dann wird auch kurz der Finger gehoben. Ja. Ne, so nach dem Motto.
Radfahrer dasselbe bei uns auch.
Genau, so Fahrradfahrer.
Außer so ein paar, es gibt so ein paar ganz coole Rennradfahrer bei uns, die das
machen. Ja, natürlich, die gibt's auch, ja, klar. Ja,
also die sind so fokussiert, die können nicht grüßen.
Oder sind halt, weiß ich nicht, sind eher auf irgendeinem Arroganzlevel oder so.
Ich weiß nicht.
Manche, ich meine, kann ja auch einfach sein, dass man es gar nicht mitkriegt. Wenn
ja,
so,
natürlich.
Kann ist schon natürlich so, wie sein. Du sagst, vielleicht ist man ja auch einfach so fokussiert.
Ja. Ja. Weil man aber ich fand das so lustig, weil das war der erste Moped-Fahrer, den ich gesehen habe, der andere gegrüßt hat. Denn das ist mir bei Mopeds und bei den Rollerfahrern und bei anderen Moped-Fahrern noch nie aufgefallen, dass die gegrüßt hätten. Ich kenne sie
ja, ich hoffe, er hatte trotzdem einen guten Tag, auch wenn er das eine Mal nicht zurückgegrüßt worden ist, weil es zeugt ja auch von Freundlichkeit. Ne?
Das stimmt.
Ja. Und vielleicht fühlt er sich da ja auch, vielleicht möchte er gerne dazugehören und dann grüßt man einfach mal eine Runde. Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, wenn ich beim Laufen von einem anderen Läufer nicht gegrüßt werde.
Ja, stimmt. Ja.
Dann denke ich auch mal so, weißt du was, ich laufe jetzt erstmal hinter dir her.
Ich laufe dir jetzt nach, bis du zurückgrüßt.
Genau. Ne? Dann einmal so, weißt du, im Vollsprint hinterher, kurz auf die Schulter tippen, so nach dem Motto, sag mal, ey, Alter, was ist mit dir los? Mhm. Kannst du mal grüßen?
Mhm.
Ne? Weiß nicht, ob das dann komisch ist, aber...
Nee, würde ich verstehen. Ne?
Oder? Würdest würde du nachvollziehen
ich
können,
ne? Verstehe ich vollkommen.
Ja. Man kann dann beide Seiten ein bisschen verstehen. Passt schon.
Ja.
ich habe eine Serie mitgebracht.
Das ist schön.
In unserer, ja, jetzt dann etwas neueren Rubrik Retrocast. Mhm. Und zwar heute Das Model und der Schnüffler.
Oh, sehr schöne Serie.
Ich weiß nicht, die jüngeren Zuhörer, wenn wir welche haben, die werden sich jetzt denken, was ist das? Das ist so ziemlich die erste große, ja, größere Rolle von Bruce Willis gewesen. Da spielt er nämlich den sogenannten Schnüffler und arbeitet ja als Privatdetektiv für ein ehemaliges Model, was eine Privatdetektei aufgemacht hat. Und ja, das geht so, ja, die beiden, die mögen sich und es gibt auch so leichte erotische Spannungen und ganz, ganz nette Sprüche. Das ist mal ganz lustig und ja, kann man sich ganz gut reinziehen, ist leichte Kost und ist aus den 80ern, kurz bevor Bruce Willis dann Stirb langsam gedreht hat.
Ja, ist ja quasi, glaube ich, von einem Set zum anderen, glaube ich, auch, oder? Also das war.
Ich glaube, das ist, ja, es kann sein, genau. Auf jeden Fall ist Bruce Willis, musste er sich gegen 1000 andere Schauspieler durchsetzen, um die Rolle zu bekommen. Weil er vorher halt auch nur so ein bisschen irgendwie Theater gespielt hat und ich glaube eben so ein, zwei Werbespots, bis er dann diese Rolle gekriegt hat. Danach hatte er, wie ganz viele andere übrigens auch, einen Gastauftritt bei Miami Vice.
Ja, stimmt.
Da gibt es ja auch wirklich die kuriosesten Gastauftritte. Könnten wir auch gerne mal nochmal so drüber sprechen. Da gibt es auch ein, zwei sehr schöne Reels zu, wer da so alles aufgetreten ist. Und genau, und von der Serie Das Model und der Schnüffler dann rüber zu, ja, zur Weltkarriere, angefangen bei Stirb langsam. Und wie gesagt, ich habe die Serie noch sehr schön in Erinnerung und leichte Kost.
Das stimmt. Ich habe die tatsächlich als Kind, also damals konnte ich die nicht sehen, weil das war irgendwie zu spät im Fernsehen für mich schon.
Ich habe das dann ja, so, das kann durchaus sein.
Ich habe das dann, glaube ich, erst in den 90er Jahren so in der Dritt-, Viert-, Fünft-Verwertung auf irgendwelchen deutschen Kanälen dann gesehen. Kann mich aber schon noch erinnern, dass das meine Mutter damals geschaut hat und auch sehr, sehr toll gefunden hat. Und war es nicht so, also vielleicht weißt du da mehr drüber, dass sich Bruce Willis und Cybill Shepherd, glaube ich, war die Hauptdarstellerin, dass sich die eigentlich gar nicht leiden konnten und dass die irgendwie sich verkracht hatten eigentlich sogar. Und dass aber quasi, also im Backstage quasi, sich die nicht ausstehen konnten, aber trotzdem vor der Kamera so eine gute Chemie hatten, dass das super gut funktioniert hat.
Ach so, oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Das konnte ich jetzt auch dem Wikipedia-Eintrag nicht. Okay,
müsste ich tatsächlich mal nachlesen. Denn ich habe mal in einem dieser Retro-Serienmagazine waren längere Artikel über Moonlighting, also über die.
Das genau, so heißt die Serie im Englischen, richtig.
Wo das, glaube ich, auch irgendwie. Müsste ich nochmal raussuchen, ob das so war.
Genau. Wobei man auch echt fragen muss, so, Leute, die Serie heißt Moonlighting, wie kommt man auf Das Model und der Schnüffler?
Ja, klassische deutsche Übersetzung.
Also das ist ja nun wirklich so eine hirnrissige Übersetzung, aber okay, nun ja.
Und die hatten auch eine ganz, ganz berühmte, da gab es auch eine ganz Musical-Folge, glaube ich, oder?
Das gab es auch, genau. Es gab so ein, zwei Sachen, die sich so ein bisschen da so durchgezogen haben. Die Detektei hieß zum Beispiel auch Blue Moon, wegen Moonlighting. Er hatte die Detektei und die hieß aber vorher City of Angels. Das hat sie dann umbenannt in der Serie. Also war schon ganz interessant. Ich schaue gerade, die Erstausstrahlung war bei RTL. Mhm, okay. 90 bis 91, genau.
Doch so spät, das war
der,
doch
eine
80er-Serie, oder?
Ja, gedreht in den 80ern, genau. Was habe ich jetzt gesagt? Die deutsche Erstausstrahlung war 90 bis 91, aber die amerikanische auf ABC war tatsächlich 85 bis 89.
Ja.
Genau. Und Ja, also der englische Titel Moonlighting bedeutet quasi so, im Englischen ist es so wie Schwarzarbeit, oder halt so eine Art Zweitjob, den man dann vorzugsweise abends macht, wenn bei Mondlicht, so ein bisschen quasi ja, so ein bisschen im Dunkeln sozusagen. Aber ich erinnere mich da immer sehr gut dran und das war auch immer so ein lustiges Hin und Her zwischen den beiden. Ja, sehr meine schön. Empfehlung für euch.
Ja, sehr schön. Nachdem wir schon unsere tolle Rubrik Rezocast eingeführt haben, die ja mittlerweile auch schon Tradition ist, denn Tradition ist, glaube ich, ab dem dritten Mal kann man schon Tradition nennen und das war die dritte Ausgabe des Rezocasts.
Ja, guck, dann haben wir da ja schon mal.
Können wir jetzt gleich zur nächsten Rubrik, nämlich Videothek Reloaded, wir schon seit der ersten Folge dabei haben.
Die haben wir seit der ersten Folge dabei.
Was hast du denn diesmal aus der Videothek ausgeliehen für uns?
Ich habe einen meiner Lieblingsfilme von früher, guck mal, wer da spricht.
Auch ganz großartig, ja.
Großartig. Thomas Gottschalk als Babystimme,
ja.
Von dem Lütten. Mhm. Ich habe den Film jetzt aber mal bewusst rausgesucht, weil nämlich im Amerikanischen oder im Englischen ist Bruce Willis die Stimme.
Ah, sehr schön.
Des Babys.
Ja, ja.
Und da schließt sich dann ja der Kreis. Ja, also guck mal, wer da spricht, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so ganz viel zu sagen. Das Kind, Baby wird geboren quasi, also er ist Taxifahrer, sie ist schwanger, springt bei ihm ins Taxi, er fährt sie ins Krankenhaus, Baby kommt auf die Welt, kann aber auch schon quasi als, kann glaube ich schon als umherschwimmender Samen glaube ich schon irgendwie denken oder so.
Ja, na, der, also ab dem Moment, wo glaube ich, genau.
Ab dem Moment der Befruchtung ist er quasi unterwegs ist er unterwegs und dann kommt er zur Welt und ja, alles spielt sich im Kopf des Babys halt ab. Also er spricht quasi und ich weiß auf jeden Fall, dass ich den immer geliebt habe, den Film. John Travolta auch super gut und der Thomas Gottschalk damals, hat er auch immer super reingepasst.
Ich hab
jetzt eher nicht mehr so.
Ja, das stimmt. Ich fand den auch, das war auch so einer dieser Filme, die wir total oft auf Videokassette geschaut haben.
Ja, genau, so ein klassischer Videokassettenfilm halt. Und gab es, glaube ich, zwei oder drei Nachfolger, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau, guck mal, wer jetzt schon widerspricht oder so und dann.
Genau.
Und dann gab es noch, ein zweites Kind und dann auch, glaube ich, irgendwas mit einem Hund, dann, glaube ich, der dritte Teil oder so, oder?
Ja, das kann sein. Ist auch so in dieser Kategorie der Filme Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
Ja, stimmt.
Auch einer, also ich keine Ahnung, den habe ich damals, also weiß ich nicht, wie oft ich den Film gesehen habe.
Ja, das stimmt, auch auswendig. Also.
Ja.
Ja, ja.
Und damals, für damalige Verhältnisse, muss man sagen, auch schon mit super Effekten.
Das stimmt, ja.
Ne? Sehr viele praktische Effekte dabei. Ja, total viel praktische Effekte dabei. Ja. Ich erinnere mich da so ganz gerne auch immer so an diese riesen Ameise.
Die war toll, super.
Oder?
Ja.
Sag ich.
Ja. Ja. Super. Und auch von, guck mal, wer da spricht, dieses High Five, Low Five, Baby Five.
Mhm, genau, ja. Warte, ich frag mal eben, weil sie gerade direkt neben mir steht, guck mal, wer da spricht, Tanja, hast du gesehen? Wow. Ja, wir beenden die Folge jetzt hier mit einer großen Enttäuschung. Ja, weiß ich jetzt nicht. Gut, klar. Schreib's bitte mit auf die Liste, um Gottes Willen, ey. Naja. ich habe jetzt eine Serie und einen Film mitgebracht, aber du hast aber auch Musik mitgebracht.
Natürlich habe ich Musik mitgebracht.
Perfekt.
Für unsere Musik für Silberfüchse Playlist. Und da fange ich gleich mal mit einem Herzenslied an, wo einem das Herzen bricht, wenn der Tanja den Film nicht gesehen hat. Nämlich mit The Cure, Just Like Heaven.
Aha. Ja. Ja.
Was soll ich dazu sagen? The Cure, wunderbare Band, Just Like Heaven, eine meiner Lieblingsnummern von The Cure, neben Friday I'm in Love.
Ja.
Und
ja,
Boys
ja,
Don't stimmt. Cry und ja. allem anderen Songs, die auf der Best of drauf sind von ihnen.
Ja. Schönes Lied.
Mhm.
Ich habe die absolut großartige Janis Joplin mitgebracht, wer die noch kennt.
Ja.
Und die mit Cry Baby. Und wenn man den Anfang des Lieds hört, dann weiß man, um welches Lied es sich handelt. Es wird nämlich am Anfang direkt geschrien und dann diesen Schrei, den kennt man auch, oder es ist eigentlich kein Schrei, sondern sie schreit ja Cry sehr, sehr laut und schrill und dann fängt das Lied an und ich glaube, ja, weiß ich nicht, ihr kennt's.
Ja, gibt es auch irgendwie wahrscheinlich in zig Videos irgendwie verwertet.
Ich glaube ja. Also ja. Ich glaube jetzt noch wahrscheinlich in zig Filmen, in Werbespots und
ja, genau.
Ja, gibt es auf jeden Fall.
Ja.
Genau.
Mein zweiter Track ist von der Band Bayadut und heißt Nantes, also benannt nach dem nach der französischen Stadt Nantes geschrieben.
Sehr Bayreuth sagt mir auf jeden Fall auch was.
Ja.
Ja.
Also das ist, Shoutout an Peter, meinen lieben Arbeitskollegen,
der liebe Grüße, Peter.
Dreimal in dem Lokal beim Biertrinken gefragt, als das Lied gekommen ist, von wem das Lied ist, er muss sich das aufschreiben.
Ja, nein, mir sagt der Bandname total was. Mhm. Und ich meine, dass ich sogar, sag mal, habe ich eventuell sogar ein Lied von ihm irgendwo? Oder verwechsel ich die jetzt? Kann auch sein, dass es eine andere Gruppe ist, die so heißt. Mhm. Das geht aber dann eher so in die indianische Musik.
Indigene,
genau, mein Gott. Boah, Herr Schwede.
Geht Indigene in die Beine, in die Arme.
Indigene in die Beine, in den Kopf geht's überall. Ja, ich meine, da gäbe es auch irgendwie so eine Gruppe, die so heißt, aber kann mich auch täuschen. Ja, ich habe noch, mein zweiter Song ist von George Harris. Seines Zeichens ehemaliges Beatles-Mitglied. Mhm. Beatles-Mitglied. Mit Got My Mind Set on You. Kennt man auch. Ist auch so ein Klassiker. Und der ist nämlich der Soundtrack von Guck mal, wer da spricht.
Ah ja.
Okay. Dabei. Und dann dachte ich, das passt doch ganz gut.
Das passt doch ganz gut. Sehr schön. Ja.
Was auch gut passt,
mhm,
ist, wenn ihr uns 5 Sterne gibt. Das überall. Stimmt. Fupp macht's da im Hintergrund.
Wie denn das Feierabendbier aufgemacht?
Feierabendbier, warte. Nee, ja, ist auf jeden Fall kein Bier gewesen. Genau. Folgt uns rein überall auf irgendwelchen Plattformen, die es so gibt. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und überhaupt. RTL Plus, nicht zu vergessen, da sind wir auch.
Richtig.
Und da könnt ihr uns bewerten, uns supporten, unsere Podcasts teilen, die wir so aufnehmen. Und mir könnt ihr noch auf meinem privaten Account, The Velvet OG, auch reinfolgen oder ein bisschen Kritik dalassen oder. Und Sebastian, wo findet man dich?
Mich findet man natürlich, wer mich noch nicht abonniert hat, shame on you.
Aber echt?
Auf Instagram unter 7000 Turnschuh, aka, also 7000 Turnschuach geschrieben für die nicht des Österreichischen mächtig sind. Dort findet man mich und ja, das war's mal wieder mit einer schönen Folge von uns, denke ich.
Ja. Da. Ich freue mich ja sehr auf unser Bond-Special.
Ja, ich auch.
Nerden wir uns richtig rein.
Ja, ich schreibe schon bei jedem Bond irgendwie Notizen mit.
Ja, ich werde mich auf jeden Fall ganz viel auf dieser JamesBond.de-Seite rumtreiben, weil das ist nämlich auch so eine Nerd-Seite. Mhm. Die haben immer zu allen möglichen Filmen noch so Hintergrundinfos und hier gibt's auch immer das Bond-Zitat des Tages. Das ist zum Beispiel heute: Ah, schönes Gewehr, passt eigentlich mehr zu einer Frau. Verstehen Sie etwas von Frauen, Mr. Bond? Von Waffen, Mr. Bond? Nein, aber etwas von Frauen. Genau, das war ein Feuerball. Ja, und in diesem Sinne würde ich mich jetzt einfach mal hatte Tschüss verabschieden.
Sehr schön, dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Servus, pfiat euch und Baba.